Ich lese uns den Predigttext für die Predigt heute, und zwar aus dem Hebräerbrief, Kapitel 5, die Verse 7 bis 9. Wer mitlesen will, Hebräerbrief, Kapitel 5, die Verse 7 bis 9. Auch an diesem Text merken wir, dass wir in der Passionswoche sind. Wir gehen auf Karfreitag zu und dann in einer Woche ja schon Ostern, das Fest der Auferstehung. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem, starkem Geschrei und mit Tränen dem dargebracht, geopfert, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt, weil er gottesfürchtig war. Und so hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils, der Rettung geworden. Die Frage ist, warum schreibt der Schreiber dieses Briefes diesen Abschnitt hier? In welchem Zusammenhang steht hier sein Anliegen, wenn er so von Jesus berichtet und erzählt? Wenn wir etwas im Hebräerbrief rumblättern, dann merken wir die folgende Situation. Die Empfänger, die Christen wahrscheinlich mit jüdischer Herkunft, Hebräerbrief, sie blicken zurück auf Tage, an denen sie voller Eifer und voller Freude und voller Hingabe ihren Glauben lebten. Vielleicht frisch bekehrt und sich so richtig gefreut, Jesus und ein neues Leben. Endlich kann ich das Alte, was mich kaputt macht, loslassen. Und für diesen Jesus, da möchte ich mich hingeben. Ihn will ich von ganzem Herzen lieben. Und dann wird auch geschrieben, ja, früher, da habt ihr einen großen Kampf des Leidens erduldet, um eures Glaubens willen, sogar Schmähungen, Bedrängnisse. Ihr wurdet zu einem Schauspiel. Und wenn welche im Gefängnis waren, habt ihr mit ihnen gelitten. Und den Raub eurer Güter, also wenn man euch Gut und Hab weggenommen hat, mit Freuden habt ihr es erduldet, weil ihr wusstet, ihr habt ja noch was viel Herrlicheres, ein ewiges Erbe vor euch. Aber das war die erste Zeit. Aber über die Jahre dann ist so manches abgeflacht. Die Christen sind ermüdet. Der Eifer hat nachgelassen. Der Blick auf Jesus wurde immer mehr verschoben auf andere Dinge. Es war eine Riesenherausforderung, im Glauben zu leben, mit der Ausrichtung auf etwas, was man nicht sieht und doch glaubt. Und auf der anderen Seite manchmal so wenig Erfahrungen im Glauben zu machen. Und da durchzuhalten und den kommenden Bedrängnissen nicht zu erliegen, das brachte viele zum Ermüden und der Glaube war schlaff. Und in keinem Brief wird so oft davon gesprochen oder davor gewarnt, wendet euch nicht von Jesus ab. In keinem Brief wird so oft gesagt, wendet euch nicht vom Glauben ab, fallt nicht ab, bleibt dran. Wie im Hebräerbrief. Und es war nicht nur die lange Zeit, die Christen ermüdete im Glauben. Es war nicht nur dieses, dass sie nicht sehen konnten, was sie glaubten. Und die Scheu vor Nachteilen und Bedrängnisse. Sondern hier und da drangen auch Irrlehren ein. Zum Beispiel sagten manche, Jesus ist ja gut und wichtig, aber eigentlich kein großer Unterschied zu den Engeln. Vielleicht war Jesus ein besonderer Engel, aber mehr nicht. Ähnlich wie es vielleicht die Zeugen Jehova lehren. Die sagen, Jesus, Gottes Sohn, naja, er war ein besonderer Engel, vielleicht der Engel Gabriel. Und der Schreiber hält gegen und sagt, nein, Engel sind doch nur dienstbare Geister. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist Gott selbst. Manche sagten, was ist denn der Unterschied zwischen dem alten Bund mit Mose und jetzt dem neuen Bund mit Jesus? Das ist doch auf einer Ebene vielleicht eine kleine qualitative Verbesserung. Der Hebräerbriefschreiber sagt, nein, da ist ein himmelsweiter Unterschied zwischen dem alten Bund, den Geboten und Mose und Tempel und Opfer und Priester und dem neuen Bund, wo Jesus selbst der hohe Priester ist, der nicht für sich selber opfern musste, sondern sein Leben dahin gab, ein für alle Mal, damit es eine endgültige und vollgültige Erlösung für den Glaubenden gibt. Und so sind es viele Dinge, die irgendwo den Christen zu schaffen machten. Und da hinein schreibt der Hebräerbriefschreiber. Und nun zeigt er einfach ein Vorbild. Er sagt im Grunde genommen, schaut doch Jesus an, wie er durchgehalten hat im Leiden. Nehmt ihn als Vorbild und lebt aus der Quelle dessen, was er für euch getan hat. Auch in Kapitel 12 ist davon die Rede, wenn gesagt wird, Mensch, wenn euch die Sünde und die Versuchungen umstricken und umgarnen, dann werft das von euch und nehmt das ganz ernst. Ihr habt noch nicht widerstanden bis aufs Blut. Nehmt euch Jesus als Vorbild, der so viel Widerstand erlebte und trotzdem Gott treu blieb. Mein Thema für diese Predigt heißt standhaft im Leiden. Durchhalten im Glauben. Und in dem vorgelesenen Text sind es drei Stichworte, die ich uns unterstreichen möchte. Das erste Stichwort, bleibe im Gebet. Standhaft im Glauben durch Gebet. Das zweite Stichwort, standhaft im Glauben durch Erhörung des Gebetes. Und drittens, standhaft im Glauben durch Gehorsam. Standhaft im Glauben, dranbleiben, durchhalten, indem wir ins Gebet gehen, indem wir in eine tiefe Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater einsteigen. Wenn es hier heißt, er hat während seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem, starkem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, geopfert, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt, dann wird hier im Grunde genommen das geschildert im Brief an die Hebräer, was geschichtlich im Garten Gethsemane geschehen ist. Es war am Abend vor der Kreuzigung und Jesus zog sich mit drei besonderen Jüngern zurück in den Garten Gethsemane. Er sagte noch, betet für mich, betet für euch, wachet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und einen Steinwurf weiter weg, da kniete Jesus nieder. Und dann wird da geschildert, wie sehr er im Gebet kämpfte, wie er mit dem Willen des himmlischen Vaters rang. Wenn es sein kann, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie du, wie ich will, sondern wie du willst. Und dreimal hat er das gebetet. Und dieses Gebet war so intensiv, da sind Tränen geflossen. Und hier im Hebräerbrief wird gesagt, er hat geschrien. Und an einer anderen, in den Evangelien steht noch, dass seine Schweißtropfen zu Blutstropfen wurden. Also sein Leiden, seine Not war eine Todesnot. Im Grunde genommen rang er mit dem Tod. Und das, was ihm so große Not bereitete, war dieser Kelch, von dem er spricht. Wenn es sein kann, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ein Kelch und der Inhalt des Kelches ist dazu da, dass man ihn austrinkt. Und so wurde Jesus ein Kelch hingehalten, in dem sich die Schuld und Sünde der ganzen Welt summierte. Alle Schändlichkeiten, alle Verbrechen, alle kleinen und großen Sünden, alle schmutzigen Fantasien, alle Untreue, alle Gottlosigkeit der ganzen Weltgeschichte, der ganzen Menschheitsgeschichte und auch deines und meines Lebens war in diesem Kelch drin. Und dieser Kelch stand vor Jesus, der nie gesündigt hatte. Vor Jesus, der nie einen schmutzigen Gedanken hatte. Und nun selbst das, was im Verborgenen geschieht, ob an Kindern oder an Erwachsenen oder an Greisen, war in dem Kelch und Jesus sollte ihn trinken. Wie mal im Korintherbrief gesagt wurde, er ist für uns zur Sünde gemacht, obwohl er selber nie sündigte. Damit wir durch ihn die Gerechtigkeit würden, die vor Gott bestehen bleiben kann. Und das ist dieser Kelch, über dem auch Gottes Zorn und Strafe liegt, weil er ein heiliger Gott ist. weil er ein gerechter Gott ist. Das ist dieser Kelch, den er zu trinken hatte am Kreuz von Golgatha und auf dem Weg dahin. Und Jesus zitterte und Jesus weinte und Jesus vergoss Tränen und seine Schweißtropfen wurden zu Blut und er flehte dreimal zum Vater in der Not und im Leiden. Damit ist er den Empfängern des Briefes gesagt, wenn ihr ins Leiden geht, wenn ihr Nachteile habt aufgrund eures Glaubens, vielleicht weil man euch belächelt oder verspottet oder euch manche Wege versperrt werden, schaut Jesus an. Er ist damit zu seinem himmlischen Vater gegangen. Er hat gekämpft, gefleht und gebetet. Und dieser Text sagt, das ist sein Opfer auf dem Altar. Und diese Tränen, so wird mal gesagt in der Offenbarung, werden in einer Schale zu Gott getragen. Das ist ein Weihrauch, der Gott gefällt. Ein lieblicher Geruch. Standhaft im Leiden, standhaft trotz Gegenwind, standhaft in den Ermüdungen des langen Weges des Glaubens, wo man manchmal nicht spürt und dennoch festhält. Das kann uns nur gelingen, wenn wir im Gebet sind zu unserem himmlischen Vater. Wenn wir aus unseren Sorgen ein Gebet machen. Ja, wenn wir sogar zu ihm schreien. Wir haben eigentlich in den Psalmen viele Beispiele dafür. Psalm 77, ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich und er erhört mich. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist des Nachts ausgereckt und lässt nicht ab, denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Ich denke an Gott. Wie schnell laufen wir gleich zum Arzt? Wie schnell nehmen wir gleich den Telefonhörer oder das Handy? Rufen rum, holen uns Ratschläge oder jammern oder klagen oder lamentieren und kommen so spät erst auf die Idee, dass wir alles bei Gott ausschütten können. Dass wir es ihm nicht nur einfach mal sagen, wie es uns geht, sondern dass wir sogar anhaltend damit vor ihm stehen bleiben dürfen, dazu eingeladen und herausgefordert sind. In Psalm 50 heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und dieses, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen, nimmt seinen Anfang damit, dass es heißt, rufe mich an in der Not. Schreie zu mir, bete zu mir. So kannst du standhaft sein im Leiden. So kannst du standhaft sein in den Anfechtungen und Versuchungen des Lebens und des Glaubens. Und das Zweite, was wir hier sehen, ist die Erhörung. Gebet ohne Erhörung ist, gelinde gesagt, Unfug. Eigentlich ein Selbstgespräch. Vielleicht sogar eine fromme christliche Psychologie, um sich zu erbauen. Aber die Bibel spricht immer wieder, wenn es ums Beten geht, davon, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Dass Gott offene Ohren hat, ein offenes Herz hat und dass er nichts lieber tut, als unsere Gebete zu erhören. Was wäre das sonst auch für ein Gott? Wir haben viele Verheißungen, zum Beispiel, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, klopfet bei mir an und es wird euch aufgetan. Und hier von Jesus heißt es auch. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt oder weil er gottesfürchtig war. Jetzt könnte man so ein bisschen zurückdenken, Garten Gethsemane. Jesus sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, den Kelch, die Sünde zu tragen, für die Sünde zu sterben. Und er ist erhört worden. Hups. Er ist erhört worden, aber wohl doch in einer anderen Art und Weise, als wir es im ersten Moment vermuten. Es war nicht so, dass Gott den Kelch wegnahm. Jesus hat sich ja auch gefügt und gesagt, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Und das ist wohl diese Gottesfurcht und dieses, dass er seinen Vater in Ehren hielt, sich also unter den Willen des himmlischen Vaters stellen konnte. Aber wie ist er erhört worden? Gut, erstens könnte eine Erhörung so aussehen, wenn er mit dem Tod kämpfte. Er ist ja hier aus dem Tod heraus erhört worden. der ihn vom Tod erretten konnte, steht hier. Also erstens könnte eine Erhörung bedeuten, er ist vor dem Tod bewahrt worden, mit dem er jetzt kämpfte. Aber war es wirklich so, dass er in Gethsemane schon hätte sterben können und er nun die Bewahrung davor erfuhr? Ich weiß nicht recht. Es kann aber auch sein, dass mit diesem Erhören gemeint ist, dass er im Leiden, im Trinken des Kelches, in diesem Todes- und Leidenskampf von Gott so sehr gestärkt und angerührt wurde von seinem himmlischen Vater, dass er Frieden und Kraft in seinem Herzen bekam, diesen Weg zu gehen. Und tatsächlich, in der Geschichte, in den Evangelien heißt es dann ja auch, nach diesem Gebet und nach diesem Gebetskampf kam ein Engel und stärkte Jesus und rührte ihn an. Und haben wir nicht immer wieder beide Erfahrungen, dass Gott manchmal Gebete so erhört, dass er das Problem tatsächlich wegnimmt und wir auf einmal staunen und sagen, hoppla, da war doch eine Erkrankung, wo ist er gar nicht mehr? Hoppla, da war ich immer traurig und niedergeschlagen, schon lange nicht mehr. Oder hoppla, der grüßt auf einmal wieder freundlich und ich hatte solche Sorgen, dass er vielleicht mobbt und mir ewig böse ist. Manchmal erhört Gott Gebete und er nimmt das Problem weg. Er nimmt das Leiden aus meinem Leben raus. Manchmal aber eben, und viele erfahren das, erhört Gott Gebet so, dass er im Leiden gegenwärtig ist. Dass er im Leiden trägt. Vielleicht sogar trotzdem, wie Paulus es im Gefängnis von Philippi erfuhr, Freude und ein Lied ins Herz geben kann. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist die Gebetserhörung. Das finstere Tal ist da und wir werden alle auch mal aufs Sterben zu gehen. Wir werden auch immer wieder Leid in unserem Leben haben. Aber du bist da. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wie es mal diese Geschichte gibt, ein Vater fährt mit seinem Sohn Zug und es ist eine fröhliche Runde mit den beiden und plötzlich geht es in einen dunklen Tunnel und der Sohn, der war noch ganz klein, fing an zu weinen. Oh, es ist so dunkel und er hatte Angst, bis die Hand des Vaters zu ihm rüberkam und seine Hand ergriff und dann er ihn auch noch in den Arm nahm, der Vater den Sohn. Da ging es weiterhin durch diesen Tunnel, aber der Junge verlor seine Angst. Papa ist ja da. Papa ist mit dabei, wenn es durch diesen Tunnel geht. Und jeder Tunnel hat auch ein Ende. Und es ist gut, auf das Licht am Ende zu schauen und die Hoffnung nicht zu verlieren und im Angesicht dieses Lichtes zu leben. Erhörung. Erhörung kann sein, Gott nimmt das Leid und Problem weg. Ich habe das mal erfahren, nach 15 Jahren Gebet für eine bestimmte Sache, so lange hat es gedauert, hat Gott es weggenommen. Das war wunderbar für mich. Aber manchmal denke ich zurück und sage, Mensch, die Zeit, wo es nicht weg war, hatte auch etwas Schönes. Ich war mehr auf den Knien als heute. Und ich war oft inniger im Gebet und oftmals näher an Jesus dran. Auch das ist etwas Wertvolles und kann nur bezeugen, wer es selber erlebt hat. Gott erhört Gebet. Das unterscheidet ihn, den lebendigen Gott, von allen toten Götzen, von allen psychologischen Selbstgesprächen. Er macht es wohl, wie er versprochen hat, auch dann, wenn wir es nicht immer gleich sehen oder schon im nächsten Moment erfahren. Entscheidend ist, dass er bei uns ist. Und bei uns sein kann er wiederum nur, und deswegen dieser Text, weil Gott der heruntergekommene Gott ist. Stellt euch vor, wie tief Gott in unsere menschliche Existenz herabgestiegen ist. Bis in unsere Anfechtungen hinein. Bis in unsere schweren Gefühlslagen hinein. Bis in unser menschliches Leiden hinein. Ja, sogar bis in unsere Todeskämpfe hinein. Das ist Gott. Nicht fern. Nicht vom grünen Tisch her. Sondern der heruntergekommene Gott, der zu uns hereingestiegen ist, nur eben ohne Sünde. Und deswegen kann er uns begleiten, nicht nur an schönen Tagen, sondern auch an schweren Tagen, kann uns umfassen, stärken und begegnen. Und das dritte Stichwort hier im Zusammenhang mit Festbleiben, im Feststehen im Leiden und standhaft sein, dranbleiben, durchhalten, ist dieses Stichwort Gehorsam. In Vers 8 lesen wir, so hat er, Jesus, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Das ist eine, ich denke auch für euch, überraschende Aussage, dass der Sohn Gottes Gehorsam lernen musste. Ist er nicht Gott? Ist er nicht Gottes Sohn? Ist er nicht vollkommen und sündlos? Wo gibt es da denn Gehorsam zu lernen? Hätte er gar ungehorsam sein können? Das sind schwierige Fragen. Es gibt Übersetzungen, die gehen in die Richtung, ja, dass er auch in Gethsemane und dieser schweren Stunde in der Vollendung des Heils für uns Menschen sich weiterhin im Gehorsam bewährt und nicht irgendwo abbiegt auf einen leichteren Weg. Wohl in diese Richtung mag es gehen, auch als es schwer wurde, als es um Sünde, Tod und Schuld und Kreuz ging, ist Jesus der Gehorsame geblieben und hat auch da gezeigt, was es heißt, dem Vater zu gehorchen. Natürlich gibt es so diese christologischen Fragen. Musste Jesus gehorsam lernen? Wer war Christus? Ganz Mensch? Dann kann man es verstehen. Aber auch ganz Gott? Dann können wir es nicht recht verstehen. Damit zusammenhängen ja die anderen christologischen, so sagt man in der Theologie, Fragen, hätte Jesus die Möglichkeit gehabt, in seinem Leben zu sündigen? Wenn er sie nicht gehabt hätte, was waren dann die Versuchungen und die Anfechtungen? Oder man könnte fragen, wer starb denn jetzt am Kreuz? Nur Jesus, der Mensch? Aber wäre es dann eine Erlösung endgültig für uns alle, wenn nur Jesus ganz Mensch starb? Oder starb am Kreuz auch Jesus ganz Gott? Aber kann Gott sterben? Von dem es doch heißt, der allein Unsterblichkeit hat. Und ich sage diese Dinge, um nur aufzuzeigen, wir werden das nicht so ganz fassen können, die Existenz von Jesus hier auf dieser Welt. 100% Mensch und 100% Gott, beides in einem. Er konnte müde werden, er hatte Schwachheit, Durst, Hunger, er starb am Kreuz und trotzdem hat er niemals gesündigt. In allem uns gleich, damit er uns verstehen kann, schreibt der Hebräerbriefschreiber, doch ohne Sünde. Man könnte auch noch eins draufsetzen und fragen für die Interessierten, hätte Jesus krank werden können? Oder war Jesus auch mal krank als Kind? Fieber? Wir würden heute sagen, vielleicht mal Masern, Röteln, Windpocken. Wäre das denkbar gewesen? Wenn unser erster Satz stimmt und er stimmt, Jesus hat nie gesündigt und er konnte aber krank werden, dann liegt Sünde und Krankheit auf zwei völlig unterschiedlichen Ebenen. Wenn wir aber eben auch sagen, noch einmal, Jesus hat nicht gesündigt, aber er konnte auch nicht krank werden, dann liegt das Thema Sünde und Krankheit auf einer näheren Ebene zusammen. Das wäre ein Thema für die Charismatiker, weiter darüber nachzudenken. Ja, aber unser Text hier und mein Punkt ist Gehorsam. Es geht um Standhalten im Leiden, nicht abbiegen. Und da ist der Gehorsam unerlässlich. Und der Gehorsam bei Jesus hatte einen so hohen Ertrag, dass er dadurch der Urheber, der Verursacher der ewigen Erlösung für uns Menschen wurde. Das heißt, wenn Jesus vor dem Sterben am Kreuz aufgegeben hätte, hätte es keine Erlösung gegeben. Er hat durchgehalten bis zu diesem Schrei, es ist, bis zu dieser abschließenden Aussage, es ist vollbracht. Und so ist er der Urheber des ewigen Heils geworden, weil er sich selbst geopfert hat als Opfer für unsere Schuld und Sünde, damit wir Vergebung und ewiges Leben haben können. Und nun geht dieser Gehorsam einen Schritt weiter, wenn es hier heißt, er ist der Urheber der ewigen Errettung geworden für alle, die ihm gehorsam sind. Also hier ist Gehorsam jetzt nicht nur wichtig für Jesus, der selbst im Leiden Gehorsam lernte, sondern hier ist Gehorsam auch wichtig für uns, weil nur wir das bekommen, was er am Kreuz getan hat. Nun kann es ja nicht sein, dass wir durch Gehorsam uns den Himmel verdienen. Das kann natürlich nicht sein. Also es bedeutet nicht, durch unseren Gehorsam werden wir gerettet, sondern weil wir durch Christus gerettet werden, sind wir gehorsam. Und die Annahme dieser Rettung ist auch ein Schritt des Gehorsams. In Römer Kapitel 1 sagt Paulus, ich bin von Gott ausgesandt, um unter den Völkern den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Das heißt doch, wenn die Botschaft des Kreuzes verkündigt wird oder gesagt wird, lasst euch versöhnen mit Gott, dann ist das immer für den, der hört, ein Schritt des Gehorsams. Ja, ich nehme das an. Ja, ich kehre mich Jesus zu. Wenn jemand darauf wartet, es bis ins Letzte zu verstehen, oder wenn jemand vorher erst in seinem Bekanntenkreis eine Umfrage machen würde oder was auch immer, käme es nicht zum Glauben. Es erfordert eben doch diesen Schritt des Gehorsams. Ich nehme das an, was Jesus für mich getan hat. Ich beuge mich darunter, unter das Urteil über meinem Leben. Du bist ein verlorener Mensch. Und ich nehme an, was Christus getan hat, nämlich sein Leben für mich gegeben hat. So bleibt Gehorsam, um im Glauben dran zu bleiben, ein wichtiges Thema. Nun weiß ich natürlich als Pastor mittlerweile auch, dass das Wort Gehorsam für viele ein gesetzliches, alttestamentliches Wort ist. Es gibt Neoevangelikale oder Menschen, die ganz stark im Komplementativen leben. Für die sind Gehorsam und Muss die beiden Unworte des christlichen Glaubens überhaupt. Aber das deckt sich nicht mit dem, was die Heilige Schrift sagt. Jesus selbst musste Gehorsam lernen. Und auch für uns spielt Gehorsam eine große Rolle. Und Gehorsam lässt sich nicht gegen Herzensglauben ausspielen. Gehorsam lässt sich nicht gegen Liebe zu Jesus Christus ausspielen, sondern die beiden Dinge gehören zusammen wie zwei Seiten ein und derselben Medaille. Ich erinnere uns an Johannes Kapitel 14 und es gäbe andere Stellen, da sagt Jesus, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Oder davor, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wir könnten noch im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, weiterlesen. Auch da wird gesagt, Jesus lieben bedeutet auch, mit Jesus zu leben und sich an sein Wort und an seine Gebote, an das Wort Gottes zu halten. Wir können das nicht trennen, nicht gegeneinander auseinanderspielen. Wir erinnern uns vielleicht an diese Begebenheit mit Saul. Er hätte für Gott viele Opfer gebracht, um in Gemeinschaft mit Gott bleiben zu können. Aber ihm wird gesagt, durch den Propheten Samuel, Gehorsam gefällt Gott mehr als Opfer. Und Ungehorsam ist wie Zauberei und Wahrsagerei und dergleichen. Wir merken einfach, wie viel Wert die Bibel auf Gehorsam legt. In Römerbrief Kapitel 5 wird gesagt, durch den Ungehorsam des einen, nämlich Adam, des ersten Menschen, sind viele zu Sünder geworden. Aber durch den Gehorsam des einen, den zweiten Adam, Christus, sind viele zu Gerechten geworden. Und so ist Jesus in allem gehorsam gewesen, um viele zu Gerechte zu machen, genauso wie durch den Ungehorsam Adams viele zu Sünder wurden. Und wer so Jesus nachfolgt und ihm gehört, der lebt auch im Gehorsam. Noch einmal, nicht um sich den Himmel zu verdienen, aber im Gehorsam, weil er zu dem Gehorsamen gehört und bei ihm die Rettung und das Heil erfahren hat. Und zu unserem Thema standhaft im Leiden, Gehorsam. Manche ältere Brüder und Schwestern haben gesagt, es gibt die Schule des Leidens, in der Gott uns besonders prägt, in der Jesus uns ganz groß werden will. Und es ist sicher auch ein Stück Wahrheit dran. Ob wir Jesus lieben und ihm gehorchen, zeigt sich ja nicht vor allem in sonnigen Tagen, sondern wenn es durchs Gewitter hindurchgeht, wenn wir vielleicht nichts spüren von seiner Macht, wenn es uns vielleicht sogar gar nicht so gut geht im Glauben. Aber da zeigt sich, ob wir trotzdem an ihm festhalten und ihm vertrauen. Wenn ein Vater zu seinem Jungen sagt, geh mal zum Edeka und kauf dir ein Eis, und er tut's. Ja, man weiß nicht, ob er gehorsam ist, ne? Das macht man ja auch sowieso. Wenn der Vater zu ihm sagt, du geh mal hoch und räum dein Zimmer auf, ui, das ist schon ein wenig mehr gehorsam. Wenn der Vater aber sagt, du, jetzt gehst du zum Nachbarn und entschuldigst dich bei dem Jungen, weil du hast erst auf ihn losgedroschen. Und schweren Herzens geht der Junge rüber und entschuldigt sich. Da sehen wir schon stärker, dass da ein gehorsames Herz ist. Und so erweist sich unser Gehorsam zu Gott eher in schweren Tagen als an schönen, sonnigen Tagen. Natürlich ist beim Gehorsam immer die Frage, wem gehorche ich? Irgendjemand gehorchen wir immer. Im Römerbrief heißt es, entweder gehorchen wir der Sünde, sind Knechte der Sünde und ernten das Verderben, oder wir gehorchen dem lebendigen Gott und ernten das ewige Leben. Irgendjemandem gehorchen wir ja immer. Die Frage ist, wem gehorche ich? Wem habe ich mich als Knecht zur Verfügung gestellt? Und das ist eine wichtige Frage. Jesus wusste, es ist sein himmlischer Vater. Dem kann ich bedingungslos vertrauen. Und deswegen hängt Gehorsam auch mit Vertrauen zusammen, dass ich Gott vertraue. Deswegen hängt Gehorsam, wie ich sagte, auch mit Liebe zusammen. Wenn Gehorsam gegen Menschen ist, immer nur ein bedingter Gehorsam. Da müssen wir prüfen, auch ein Stück vorsichtig sein. Bei kleinen Kindern nicht so, aber sonst im Leben. Der Gehorsam der Obrigkeit gegenüber, dem Staat gegenüber, ist ja geboten. Aber es gibt eine Grenze, die Bibel sagt, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und bei Gott ist diese Prüfung nicht nötig. Er ist lieb zu uns. Er hat es bewiesen dadurch, dass er sein Leben für uns am Kreuz gegeben hat. Gehorsam, das dritte abschließende Stichwort, wenn es darum geht, standhaft zu sein, dran zu bleiben, kommen wir daran nicht vorbei. Aber wie gesagt, beim Gehorsam geht es um die Frage, wem gehorche ich? Es ist der himmlische Vater. Sein Wille ist gut. Jesus konnte beten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und beim Gehorsam geht es darum, aus welcher Motivation heraus ich das tue, ob aus dem Vertrauen, aus der Liebe heraus mein Gehorsam geschieht. Ich schließe mit diesem Beispiel, eine kleine Anekdote. Jemand fällt die Felswand runter, er stürzt tief und kann sich unterwegs an einem Zweig festhalten. Und er hatte nie was mit Gott am Hut, aber er kommt ins Gespräch mit Gott und sagt, Gott, wenn es dich gibt, ich wollte ja auch nie viel von dir wissen. Bitte, bitte, dann hilf mir und rette mich. Tatsächlich, es kommt eine Stimme zurück, die Stimme Gottes. Und Gott sagt, lass los, ich fange dich auf. Glaube heißt Gehorsam, aber auch Vertrauen. Standhaft im Leiden, dranbleiben, nicht abbiegen in schweren Zeiten. Das ist möglich, wenn wir im Gebet bleiben. Das ist möglich, wenn wir die Erhörung des Gebetes immer wieder erfahren. Und das ist möglich, wenn wir auf dem Weg des Gehorsams ihm nachfolgen. Amen.